Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger. Und es fielen 3 Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich: Hätt ich ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein. Das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz und ward darum Schneewittchen genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin. Ich weiß ja nicht, wie es dir dabei geht, aber wenn meine Eltern mir früher aus unserem Märchenbuch vorgelesen haben, habe ich immer so ein warmes Gefühl in meinem Bauch bekommen und große Augen gemacht und gespannt zugehört. Das Märchenbuch habe ich heute gegen Netflix, Romane und Podcast-Serien eingetauscht, aber es bleibt dabei. Nichts fesselt mich so sehr wie eine gut erzählte Geschichte. Wir alle lieben Geschichten. Wir erzählen, denken und fühlen in narrativen Mustern. Egal, ob wir von einem Fußballspiel, einem Vorstellungsgespräch, dem Streit mit einem Partner oder gleich unserem ganzen Leben berichten. Das alles passiert in Narrationen, selbst wenn du es gar nicht mitbekommst. Die beiden Autoren Samira El-Wazil und Friedemann Karich nennen Geschichten deshalb auch die Atemzüge unseres Geistes. So wie wir ganz automatisch und ohne willentliche Anstrengung atmen, ohne es mitzubekommen, so ordnet unser Geist auch alles in narrativen Formen. Das Ganze hat allerdings auch einen Haken. Mit Erzählungen kann man ganz schön viel Unfug treiben. Denn sie eignen sich nicht nur für die Unterhaltung oder um Kindern ein warmes Gefühl im Bauch zu bescheren, sondern mit ihnen lässt sich auch hervorragend täuschen, manipulieren, lügen und betrügen. Sie sind ein zweischneidiges Schwert. Richtig angewandt, können sie uns inspirieren und empathisch werden lassen. Falsch angewandt, stacheln sie zu Schwarz-Weiß-Denken und Feindseligkeiten an. In diesen Blinks wollen wir Folgendes herausfinden. Was sind Geschichten? Warum prägen sie unsere Wahrnehmung so stark? Und wo führen sie uns in die Irre? Dazu haben wir das Buch Erzählende Affen von Samira El-Wazil und Friedemann Karich für dich gelesen. In dem über 500 Seiten dicken Buch werden eine ganze Reihe von problematischen Narrativen analysiert. Wir haben die spannendsten für dich rausgesucht. Mein Name ist Arvid, freischaffender Märchenonkel bei Blinkist, und ich nehme dich jetzt mit auf eine Miniaturheldenreise in die Welt des Geschichtenerzählens. Aber fangen wir erstmal bei den Basics an. Was sind Geschichten überhaupt? Erstes Kapitel. Warum wir Geschichten erzählen und wie wir sie erzählen. Reisen wir noch ein paar tausende Jahre zurück, zu unseren Urahnen. Wir sehen ein paar Steinzeitmenschen, die sich abends um ein knisterndes Lagerfeuer versammelt haben. Und was macht man am Lagerfeuer, wenn niemand eine Gitarre dabei hat, um Wonderwall zu schmettern? Genau, man erzählt eine gute Gruselgeschichte. Also fängt der Älteste an zu erzählen. Als sie letztens auf der Jagd durch die Savanne stapften, hörte jemand in der Nähe des Wasserlochs eine Löwenfamilie. Eine Löwin pirschte sich an, aber zum Glück hatte er seinen Speer dabei. Und er wusste, dass einen Steinwurf entfernt doch dieser Affenbrotbaum stand, auf den sie notfalls Schutz suchen konnten. So oder so ähnlich werden wohl die ersten Geschichten der Menschheit geklungen haben. Klar, sie waren hoffentlich spannend erzählt, aber noch viel wichtiger, alle Zuhörenden erhielten dadurch wichtige Informationen. Der Stammesälteste hatte ja offensichtlich etwas richtig gemacht. Er hatte überlebt. Und nur wer überlebte, konnte auch davon erzählen. Und jetzt stell dir mal ein paar Kilometer weiter ein Lagerfeuer vor, an dem eine Gruppe an Homo sapiens nicht das kommunikative Wundermittel der Erzählung für sich entdeckt hatte. Niemand würde gebannt zuhören und kritische Informationen würden verloren gehen. Kurzum, Die Geschichtenerzähler unter unseren Vorfahren hatten einen glasklaren Vorteil gegenüber ihren nicht-geschichtenerzählenden Stammesnachbarn. Wer gut erzählen konnte, hatte evolutionär die Nase vorn. Und aus diesem Grund tun wir das auch heute noch gerne. Zumindest, wenn keine Nervensäge mit Wonderwall anfängt. So viel zu der Funktion des Geschichtenerzählens. Bleibt aber die Frage, was ist eine Geschichte überhaupt? Wie unterscheidet sie sich beispielsweise von einem einfachen informativen Bericht, einer Zustandsbeschreibung oder, keine Ahnung, einer Bedienungsanleitung? Naja, eine Sache, die wir sicher festhalten können und die schon Aristoteles wusste: Jede Geschichte hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Erster, zweiter, dritter Akt. Exposition, Konflikt, Auflösung. Verliebt, verlobt, verheiratet. Eine weitere Zutat: Jede gute Geschichte hat einen Helden. Und am besten auch einen Bösewicht, beziehungsweise etwas wertfreier ausgedrückt, einen Antagonisten. Und am besten muss der Held dann irgendein Problem lösen, den Antagonisten besiegen, ein Rätsel lösen oder einen vierköpfigen Drachen erschlagen. Und am Ende hat er etwas dazugelernt und ist ein anderer Mensch, wenn auch nur minimal. Es gibt immer ein Vorher und ein Nachher. Jede Geschichte erzählt von einer Transformation. Anders ausgedrückt, sie ist das kommunikative Mittel, das Wandel beschreiben kann. Wenn du sagst, ich lag im Bett, dann ist das keine Geschichte. Wenn du sagst, ich lag im Bett und plötzlich sah ich mich in ein riesiges Ungeziefer verwandelt, dann ist es schon eine Geschichte. Und wahrscheinlich eine ziemlich absurde. Liebe Grüße an Franz Kafka. Schön und gut. Jede Geschichte handelt also von einer Veränderung. Aber wie geht diese Veränderung genau vonstatten? Hier betreten wir den Bereich der Erzählmuster. Etliche Narratologen und Mythenforscher und Literaturwissenschaftler haben sich mit der Frage beschäftigt. Dabei sind etliche verschiedene Theorien und Ordnungsversuche herausgekommen, aber der absolute Klassiker unter den Erzählmustern, die auch bis heute noch in Benutzung ist, ist die sogenannte Heldenreise. Sie geht zurück auf den US-amerikanischen Mythenforscher Joseph Campbell, der tausende von Sagen, Legenden, Überlieferungen, religiöse Texte und Märchen untersucht hat. Also all das uralte und ursprüngliche Zeugs, was auch heute noch fortwirkt. Dabei hat er festgestellt, dass diese Geschichten alle etwas gemeinsam haben. Ein Held oder eine Heldin bekommt einen Auftrag, geht auf eine Reise, überwindet Hindernisse und macht eine psychologische Transformation durch. Jonah geht nach Ninive, Alice ins Wunderland und Frodo quer durch Mittelerde. Das ist ein Muster, das heute noch vor allem in Filmen, Serien und Romanen gerne angewandt wird. Aber man findet es in Spurenelementen auch in ganz alltäglichen Erzählungen wieder. Wenn du erzählst, wie du zum ersten Mal in dem neuen Getränkemarkt warst, dich durch den Dschungel an seltsamen neuen Drinks getraut und schließlich ein überraschend nettes Wort mit dem Kassierer gewechselt hast, dann ist das auch eine Form von Heldenreise. Nur vielleicht nicht ganz so heldenhaft. Auf dieses Grundthema der Heldenreise nun gibt es verschiedene Variationen. Es gibt ja viele Arten, heldenhaft zu reisen. Ein in der heutigen Kultur sehr beliebtes Erzählmuster wäre etwa der Aufstieg, also all die vom Tellerwäscher zum Millionär-Storylines, auf Englisch Rags to Riches. Denk an Oliver Twist. Umgekehrt wird auch ein Schuh draus. Dann werden wir eben Zeuge eines Absturzes. Romeo und Julia etwa stürzen ganz schön doll ab. Das Muster des Abstiegs hat logischerweise ein tragisches Ende. Der Aufstieg hingegen ein Happy End. Etwas mehr Abwechslung gibt es bei dem Aschenputtelmuster. Hier geht die Linie nicht geradeaus nach oben oder unten, sondern hier gleicht der Plot eher dem Auf und Ab einer Achterbahnfahrt. Mal sieht es so aus, als ob unsere Heldin es packt, mal nicht. Ein nobler Protagonist betritt die Bühne, erlebt dank eines Mentors einen ersten Erfolg, erfährt dann einen herben Rückschlag, bevor er sich am unglücklichsten Punkt aufrappelt, wieder hochkämpft und ein Happy End erlebt. Also beispielsweise den Prinz heiratet. Du kennst das Muster aber auch aus Der Herr der Ringe oder Star Wars. Es ist eine der beliebtesten und übrigens auch lukrativsten Storylines überhaupt. Diese Erzählmuster beschreiben, wie es um das Schicksal des Helden im Verlaufe der Story steht. Bei den sogenannten Masterplots, einer weiteren Art, Geschichten zu kategorisieren, geht es eher um die Themen und Motive der Geschichte. Ein typischer Masterplot ist die Rivalität. Gott gegen Satan. Captain Ahab gegen Moby Dick, Scholz gegen Merkel, Messi gegen Ronaldo. Fast jeder Wettstreit, sei es nun ein Wahlkampf oder eine Sportübertragung, folgt diesem Plot. Ein weiterer Masterplot: die Suche. Denken wir nur an die unzähligen Verkupplungsshows im Fernsehen. Wird König Artus den Heiligen Gral finden und die Bachelorette ihren Traumpartner? Der Ausgang ist offen, die Spannung ist garantiert. Bei der Metamorphose geht es meist um eine äußerliche Verwandlung. Das kann der Frosch sein, der sich plötzlich in einen Prinzen verwandelt. Aber auch eine Wohnung, die in der RTL-Serie Einsatz in vier Wänden auf Vordermann gebracht wird. Besonders erfolgreich sind Formate, die verschiedene Masterplots vermischen. Beispiel Germany's Next Topmodel. Da haben wir die Rivalität zwischen den Kandidatinnen, die auch gerne mal herbeiforciert wird. Es gibt die Metamorphose, die Verwandlung des unschuldigen Mädchens vom Lande zur vermeintlich erwachsenen Frau, die selbstbewusst und halbnackt durch New York stapft. Und dann natürlich die Suche. Es wird halt Deutschlands nächstes Topmodel gesucht. Bei solchen narrativen Mischtüten wird es wahrscheinlicher, dass für jeden etwas dabei ist. Also, um es am Ende noch einmal zusammenzufassen: Geschichten sind eine unschlagbar effektive Form, um Veränderungen zu kommunizieren. Es geht immer um einen Wandel. Das Erzählmuster kann variieren, aber im Grundprinzip geht es immer um Veränderung. Und da sich unsere Umwelt ständig wandelt, hatten unsere geschichtenerzählenden Vorfahren einen klaren Überlebensvorteil. Und deshalb lieben wir auch heute noch Geschichten. Okay, dann Friede, Freude, Eierkuchen? Weit gefehlt. Denn wie in jeder guten Geschichte hat die Sache natürlich auch einen Haken. Kapitel 2: Zwei narrative Probleme. Im Jahr 2019 verbreitete sich in der ganzen Welt eine Nachrichtengeschichte. 12 thailändische Jungen waren in einer überfluteten Höhle eingeschlossen. Wir lieben dieses Erzählmotiv des Eingesperrtseins und Gerettetwerdens. Man erinnere sich an all die Märchenprinzessinnen, die in einem hohen Turm eingesperrt sind und von einem Prinzen gerettet werden müssen. Aber wer würde die Jungen retten? Die Geschichte hat richtig viel Sendezeit und damit Raum in unserem kollektiven Bewusstsein eingenommen. Am Ende wurden die Jungen gerettet und es gab ein Happy End. Und jetzt kommt aber der krasse Kontrast. Im selben Jahr sind allein im Jemen aufgrund des dortigen Krieges etwa 85.000 Kleinkinder verhungert. Wie kann es sein, dass 12 eingesperrte thailändische Jungs so viel mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen als 85.000 jemenitische Kinder? Die traurige Antwort: Die Geschichte dieser verhungernden Kinder entspricht keinem fesselnden Narrativ, hat keinen klassischen Spannungsbogen. Da es schlechter erzählbar ist, erzeugt es auch weniger Aufmerksamkeit. Und hier sehen wir, dass der menschliche Hang zu guten Geschichten eben auch seine Kehrseiten haben kann. Er lenkt unsere Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung. Aber das heißt noch lange nicht, dass es die richtige Richtung ist. Aufgrund unserer evolutionären Vergangenheit, Stichwort Lagerfeuergeschichten, hat sich unser Gehirn so entwickelt, dass es Informationen bereitwilliger aufnimmt, wenn sie narrativ verpackt sind. So gesehen funktionieren Erzählungen ein bisschen so wie ein trojanisches Pferd. Dein Gehirn ist Troja und die in der Geschichte verborgenen Informationen sind die griechischen Soldaten, die in die Stadt einfallen wollen. Und je aufregender, schillernder und beeindruckender das Pferd, desto eher lässt du es herein. Das Ganze funktioniert übrigens auch in die andere Richtung. Heißt, wir nehmen nicht nur Informationen lieber auf, wenn sie narrativiert sind, wir narrativieren auch Informationen, die eigentlich gar nicht narrativ sind. Lass mich das mal anhand eines berühmten psychologischen Experiments erklären, der sogenannten Haider-Simmel-Studie aus dem Jahr 1944. Darin wurde Probanden ein kleiner Animationsfilm gezeigt. Zu sehen waren zwei Dreiecke und ein Kreis, die sich quer über die Bildfläche und durch ein größeres Rechteck bewegten. Nicht mehr und nicht weniger. Als man die Probanden nachher allerdings fragte, was sie gesehen hatten, waren die Antworten erstaunlich fantasiereich. Sie sagten Sachen wie: Der Kreis hatte große Angst vor dem Dreieck. Das kleinere Dreieck wollte den Kreis beschützen. Wahrscheinlich hatte der Kreis etwas angestellt. Und das große Dreieck ist ein tyrannisches Familienoberhaupt. So gut wie niemand sagte, was eigentlich war. Ein paar geometrische Figuren, die sich bewegt hatten. Kurz gesagt, da, wo sich ein paar zweidimensionale Formen bewegt haben, haben die allermeisten eine Hollywood-reife Geschichte gesehen. Das zeigt ziemlich eindrücklich: Unser Gehirn versucht, die Realität in narrative Muster zu zwängen. Es narrativiert praktisch alles, was man ihm vor die Nase setzt. Es nimmt nicht nur neutrale Informationen auf, es interpretiert sie auch. Im Grunde ist unser Gehirn ständig bemüht, Ordnung in das Chaos der Sinneseindrücke zu bringen, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Und besonders viel Sinn sieht es eben, dreimal darfst du raten, in Geschichten. Es filtert, ordnet und bringt die empfangenen Informationen in solche erzählerischen Muster. Und dann sehen Dreiecke und Kreise eben aus wie eine Szene aus Macbeth. Problematisch wird es dann, wenn es die empfangenen Rohdaten in Muster pressen will, in die sie eigentlich nicht gehören. Das ist im Grunde ein normaler Prozess der Sinnesverarbeitung. Bevor Informationen in dein Bewusstsein gelangen, durchlaufen sie mehrere Filter, werden übersetzt, verständlich gemacht und vor allem angepasst. Wenn etwas nicht ins Erzählmuster passt, wird es verneint oder schlichtweg ignoriert. Was dabei auf der Strecke bleibt, ist die Realität. Am Ende muss man sich häufig fragen, ist das wirklich so? Oder ist es einfach nur eine gute Geschichte, die mein innerer Erzähler mir auftischen möchte? Und das sind keine Privatprobleme, sondern auch gesellschaftliche. Ganz besonders heikel wird es nämlich, wenn es um kollektive Narrative geht. Erzählungen, die sich in unserer Kultur gebildet haben und eine Eigendynamik entwickelt haben. Teilweise treiben sie schon so lange ihr Unwesen, dass sie uns gar nicht mehr auffallen. Sozusagen Atemzüge unseres kollektiven Geistes. Dann können Narrative auch wirklich gefährlich werden. Dann sind sie nicht nur nette Geschichtchen, sondern werden zu kommunikativen Werkzeugen, um andere zu manipulieren und zu täuschen. In diesem zweiten Teil der Blinks werden wir jetzt eine Reihe von Phänomenen und Beispielen durchgehen, wie Narrative einen schädlichen Einfluss haben können. Und wir starten mit einem ganz besonders prominenten, traurigen Beispiel eines geschickten Geschichtenerzählers, Donald Trump. Kapitel 3: Effektiver Lügen mit Geschichten. Also, so viel sollte bis jetzt klar geworden sein. Geschichten sind viel wirkmächtiger als Informationen. Denn sie generieren verlässlich mehr Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist auf der politischen Bühne die Währung, die sich in Macht ummünzen lässt. Deshalb neigen Politikerinnen und Politiker dazu, sich im narrativen Werkzeugkasten zu bedienen. Und zwar eben nicht im Sinne des Gemeinwohls, sondern um sich selbst Vorteile zu verschaffen. Niemand hat das in den letzten Jahren eindrücklicher bewiesen als Donald Trump. Also, wie hat sich Trump den menschlichen Hang zum Geschichtenerzählen zunutze gemacht? Er geht dabei nach einer bestimmten Formel vor. Konflikt plus Emotion ist gleich Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit ist gleich Einfluss. Und um Konflikt zu erzeugen, braucht man, wie in jedem guten Hollywood-Film, einen klaren Bösewicht. Und er beherrscht kaum etwas besser, als seine politischen Gegner als die Ausgeburt des Satans darzustellen. Evil ist ein Wort, das er sehr häufig benutzt. Deshalb fordert er, dass Hillary Clinton ins Gefängnis muss, beschreibt Mexikaner als Vergewaltiger und Chinesen als Krankheitsüberträger. Das sind seine Bösewichte, gegen die wiederum er und seine Anhänger heldenhaft kämpfen. Gut gegen Böse. Diesen Gegensatz kennen wir so klar sonst nur aus Märchen oder Hollywood-Filmen, aber Trump hat diese fiktiven Kategorien salonfähig gemacht. Außerdem bedient er sich einer uramerikanischen und nach wie vor sehr beliebten Erzählung, der Aufstiegsgeschichte, From Rags to Riches, vom Tellerwäscher zum Millionär. Er, der Reality-Showstar, Immobilienunternehmer und Dilettant in bürokratischen Dingen, hat es zum Präsidenten geschafft. Tatsächlich hat der Marketingprofessor Ronald Hill einmal die 30.000 Tweets analysiert, die Trump von Januar 2015 bis Dezember 2020 veröffentlicht hat. Das Ergebnis? Man kann seinen Twitter-Feed als eine gigantische Heldenreise lesen. Trump inszeniert sich als Erlöser, verspricht der republikanischen Wählerschaft, es vor den bösen Demokraten und Ausländern zu schützen. Auf dem Weg dorthin muss er abenteuerliche Herausforderungen wie die Russland-Affäre und Vorwürfe von Orgien mit Prostituierten überstehen. Das besonders perfide daran ist vielleicht das narrative Versprechen, das er unters Volk bringt. Während die Heldenreise vom Wandel erzählt, operiert Trump in einer Art Anti-Heldenreise. Er sagt, du musst dich nicht verändern. Stattdessen werde ich alles wieder so herstellen, wie es früher war, als Amerika noch great war. Und das ist gefährlich. Die Welt verändert sich ununterbrochen. Und die menschliche Spezies hat gelernt, auch mit Hilfe von Geschichten des Wandels sich an die neuen Bedingungen anzupassen. Das hat unser Überleben gesichert. Wir sehen also, Trump hat sich frei im Repertoire des Geschichtenerzählers bedient. Er schürt Konflikte, inszeniert seinen Aufstieg als Heldengeschichte, während er Anti-Heldenreisen verspricht. Der vielleicht gefährlichste Märchenonkel des 21. Jahrhunderts. Letztlich hat er damit folgenden Beweis angetreten. Gute Geschichten funktionieren besser als Fakten. Die Washington Post hat nachgezählt. Während seiner Präsidentschaft hat er knapp über 30.000 Lügen und irreführende Behauptungen verbreitet. Oder, wie er vielleicht sagen würde, alternative Fakten. Auch bedient er sich gerne obskurer Verschwörungstheorien. Was wir damit beobachten, ist eine zunehmende Fiktionalisierung des politischen Diskurses. Geschichten können unterhaltend und inspirierend sein, aber manchmal auch demokratiegefährdend. Kapitel 4: Die Mär von der bösen Frau. Sie durften alles. Nackig herumlaufen und sorglos in den Tag hineinleben, die Früchte von den Bäumen pflücken und so viel essen, wie sie wollten. Miete mussten sie in ihrem Paradies auch nicht zahlen. Es gab nur eine Regel. Der Apfelbaum war tabu. Doch Eva überredete Adam dazu, von der verbotenen Frucht des Baumes zu naschen. In der Folge wurden sie aus dem Paradies vertrieben. Kein Zweifel, wer Schuld an der Misere und der Erbsünde hatte. Ganz klar Eva. Und damit alle Frauen mit ihr. Herzlich willkommen in dem uralten biblischen Narrativ von der weiblichen Sünde. Kaum eine Erzählung ist so tief in unserem Unbewussten verankert. Der ewige Lockruf der Triebe und die Frauen, die von hormonverzauberten Männern profitieren. Sie täuschen und verführen, was das Zeug hält. Das sind Erzählmuster, die jahrtausendelang für Geschlechterungerechtigkeit sorgten und es noch immer tun. Ihre Botschaft lautet: Frauen sind gefährlich. Oder kennst du die Geschichte von Pandora aus der griechischen Mythologie? Sie wird als atemberaubend schön beschrieben. Zeus schickt sie auf die Erde mit einer geheimnisvollen Büchse und einer klaren Regel. Bitte auf keinen Fall öffnen. Und was tut sie? Klar, genau das. Und damit entweichen alle in der Büchse enthaltenen Plagen, Krankheiten und der noch zuvor unbekannte Tod in die Welt. Und wieder einmal ist die schöne, unheilvolle Frau schuld. Klingt bekannt, oder? Eva und Pandora spielen hier definitiv keine Heldenrolle. Die Heldenreise bleibt nämlich vornehmlich Männern überlassen. Herkules, Achilles, Jesus, Frodo, Luke Skywalker, James Bond. 2500 Jahre vornehmlich männliche Helden. Frauen hingegen treten häufig auf als Ablenkung, Verführung oder Antagonistin. Die Vorstellung von der Frau als hinterhältigem Wesen, dem der Mann verfällt, trifft man auch heute noch in der Popkultur an. So wird Yoko Ono, einst Ehefrau von John Lennon, bis heute die Schuld an der Trennung der Beatles in die Schuhe geschoben. Solch sexistische Narrative kann man beispielsweise auch beobachten, wenn man die Vertreibung von Prinz Harry und seiner Frau Meghan aus dem Buckingham-Paradies analysiert. Die Medien hätten die Geschichte der beiden auch als Aufstand der jüngeren Generation gegen eine überholte Institution interpretieren können oder als Märchen von einer Frau, die unabhängig und modern ist, sich dann als Prinzessin gefangen fühlt und gemeinsam mit ihrem Mann ausbricht, um wieder unabhängig zu sein. Die Boulevardpresse wählte aber lieber das älteste Motiv. Die Frau ist schuld. Das Schlagwort Maxit, ein Kofferwort aus Meghan und Brexit, macht auf kondensierte Art klar, wer die Krise des britischen Königshauses zu verantworten hat. Man hätte ja auch Hexit oder Harry Widerci wählen können, hat man aber nicht. Das alles zeigt, was die kollektiven Narrative angeht, ist der Weg zur Gleichberechtigung noch ziemlich weit. Deshalb müssen wir lernen, mehr Geschichten von Heldinnen zu erzählen. Und endlich aufhören, populäre Erzählungen von der bösen, verführerischen Frau zu verbreiten. Kapitel 5: Die narrativen Grenzen der Klimakrise. Preisfrage: Wie erzählt man von der Klimakrise? Und zwar am besten so, dass wir im Anschluss auch etwas dagegen unternehmen. Naja, hier wird es schwierig. Langsam abschmelzende Polkappen, allmählich steigende Temperaturen und irgendwie aussterbende Arten. Das ist nicht gerade der Stoff, aus dem spektakuläre Hollywood-Katastrophenfilme gemacht sind. Aus narrativer Sicht sind die langsamen Veränderungen, die uns peu à peu ins Verderben gleiten lassen, nicht gut darstellbar. Außerdem fehlt es an dem einen Held oder dem einen Bösewicht. Irgendwie sind wir ja als Kollektiv schuld, das lässt sich nicht auf eine Person herunterbrechen. Schlimmer noch, wir sind hier die Bösen, die Antagonisten. Und in jeder Geschichte sind wir gegen den Antagonisten. Aber was soll es bringen, gegen uns selbst zu sein? Kurz, die Klimakrise bietet für unseren erzählenden Affen nicht den Stoff, der ihn anfixt. In ihrer Abstraktheit, Größe und Allumfassenheit geht sie nicht konform mit unserer narrativen Denke. Unser narratives Gehirn ist es gewohnt, Ursachen bei Einzelpersonen zu suchen. Das hat sich der Ölkonzern BP zunutze gemacht, als er den CO2-Fußabdruck erfand. Ein Narrativ, das uns weismachen soll, du bist als Einzelner mit deiner Ernährung, deinem Konsumverhalten und deinen Flugreisen selbst daran schuld. Und natürlich stimmt es auch, dass wir durch unseren Lebenswandel auch eine Mitschuld tragen. Aber durch diesen narrativen Trick wird die Verantwortung zu sehr auf das Individuum abgewälzt. So können sich die Großkonzerne und Politik viel einfacher aus der Verantwortung stehlen. Auch das christliche Weltbild rechtfertigt eine ausbeuterische Nutzung der Welt. In der Bibel steht schließlich: Seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Die Vorstellung, dass wir die Herrschaft über die Erde und damit das Recht haben, diese auszubeuten, ist narrativ tief in uns verankert. Die Umwelt ist etwas von uns Getrenntes. Wir stehen im Zentrum und grenzen uns von der Welt um uns herum ab. Sie ist uns untertan. Je nach Anliegen und Anschauung bedienen sich diverse Gruppen auch noch anderer Schemata und Masterplots, um eine Verhaltensänderung in Sachen Klimakrise in Abrede zu stellen. Da werden Ökonomie und Ökologie nach dem alten Muster der Rivalität gegeneinander ausgespielt. Kurzfristige finanzielle Verluste werden als so schmerzhaft dargestellt, dass sie den langfristigen Nutzen, den der Klimaschutz für uns hat, in den Schatten stellen. Die Zukunft sei ohnedies unsicher, deshalb müsse man vor allem im Jetzt leben und wirtschaften. Somit sind wir als erzählende Affen gleichzeitig die schlauste und dümmste Spezies unseres Planeten. Wir haben so viel Macht erlangt, um wirklich etwas zu ändern, nutzen aber diese Macht, um unsere eigene Lebensgrundlage zu zerstören. Was also tun? Wir sollten uns neue Heldinnen und Helden suchen und etwa Greta Thunberg in ihrem Kampf unterstützen. Nichts weniger als die Rettung der Menschheit steht auf dem Spiel. Die schlechte Nachricht ist, dass wir im Kampf um diese Rettung bisher wirklich schlecht dastehen. Die gute Nachricht, dass wir mit dem Kampf noch nicht mal angefangen haben. Epilog. Kommen wir zum Ende unserer kleinen Heldenreise. Was ist also die Moral von der Geschichte? Halten wir zunächst einmal fest, wir Menschen lieben Geschichten. Sie sind das trojanische Pferd, das überlebenswichtige Informationen in unser Gehirn schmuggelt. Umgekehrt narrativieren wir alles, was man uns erzählenden Affen vor die Nase setzt. Vor allem natürlich Dreiecke, die Kreisen Angst einflößen. Insgesamt aber ist das mit den Erzählungen eine ziemlich zwiespältige Angelegenheit. Einerseits können sie uns inspirieren, andererseits täuschen. Wir müssen ehrlich zu uns sein. Manchmal hat die Kraft der Erzählung uns mehr im Griff als die Vernunft. Wenn wir als erzählende Affen aber aus dem narrativen Denken an sich nicht herauskommen, bleibt uns nur, dieses narrative Denken zu reflektieren und die Denk- und Erzählmuster an sich zu sprengen. Wie? Indem wir uns konstruktive Narrative für eine bessere Welt erzählen. Diese konstruktiven Narrative könnten schädliche Narrative verdrängen. In solchen Gegennarrativen können wir davon erzählen, in welcher Welt wir leben wollen. So könnten wir beispielsweise auch die existenzielle Krise der Menschheit in eine positive Erzählung gießen. Das ist allemal besser, als Verdrängung und Verzweiflung zu erdulden oder das Feld denjenigen zu überlassen, die den Status quo erhalten wollen. Dieser Wandel erfordert Übung, denn unsere Vorstellungskraft muss trainiert werden, damit sie nicht verkümmert. Doch unser narrativer Instinkt kann uns zusammenbringen und eine große transformative Kraft entfalten. Wir müssen nur noch das Happy End finden und dann losziehen. So, das war's. Mein Name ist Arvid Schalle und das waren die Blinks zu Erzählende Affen von Samira El-Wazil und Friedemann Karich. Ich hoffe, euch hat's genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich gehe mir jetzt ein paar Dreiecke und Kreise angucken und hoffe, dass wir uns bald wiederhören. Und die Moral von der Geschichte: Dreiecke narrativiert man nicht.